HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit der Pianistin Ragnar Schirmer und am Mikrofon begrüßt sie Adelheid Kleine. Schön, dass Sie dabei sind und herzlich willkommen, Ragnar Schirmer.
Hallo.
Aufklärerin haben wir Sie genannt, Ragnar Schirmer, denn im Doppelkopf geht es heute um Klärchen, um Clara, um Chiarina oder auch um Madame Schumann. Genau, es geht um Clara Schumann. Eine der herausragendsten Musikerinnen des 19. Jahrhunderts und eine Frau mit vielen Facetten. Vor 200 Jahren, da wurde sie geboren und Ragnar Schirmer befasst sich schon seit langem mit dem Leben Clara Schumanns. Für ihren Einsatz für Clara Schumann wurde Ragnar Schirmer in diesem Jahr mit dem renommierten Schumann-Preis der Stadt Zwickau geehrt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal.
Danke.
Ja, Clara Schumann ist für Deutschland, kann man eigentlich so sagen, eine der wichtigsten Frauen im 19. Jahrhundert. Immerhin hat sie es auf den früheren 100-Mark-Schein geschafft. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, was wissen wir Deutschen denn eigentlich so über Clara Schumann? Nicht so wahnsinnig viel, oder?
Naja, man kann schon sagen, das ändert sich gerade und das ist natürlich wunderbar. Also für viele, viele Jahrzehnte war sie die berühmte Witwe. Sie war die Frau an der Seite von Robert Schumann. Man kennt Roberts Musik. Man weiß vielleicht noch, dass die beiden unter sehr schwierigen Umständen die Ehe durchsetzen mussten gegen den Willen von Claras Vater. Aber dann hört das Wissen meistens schon auf. Dann gipfelt es vielleicht noch in den Spekulationen über, hat sie nun was mit Johannes Brahms gehabt oder nicht. Und ich nehme aber deutlich wahr, dass in diesem Jahr das Interesse an der Figur Clara Schumann sehr groß ist und auch die Wahrnehmung natürlich viel, viel diffiziler ist. Da beleuchtet man dann die Frau, die Mutter von 8 Kindern, die Pianistin, die es geschafft hat, eine große Karriere auch noch nach dem Tod ihres Mannes zu machen, die sehr stark war, die eine sowohl physisch als auch psychisch unglaublich kräftige Person war. Da kommt in diesem Jahr, in diesem Jubiläumsjahr vieles dazu und ich freue mich, dass auch so großes Interesse an dieser Frauenfigur besteht.
Pianisten haben da ja auch noch eine ganz andere Herangehensweise. Wann hat Clara Schumann ihr Interesse geweckt? Können Sie sich noch erinnern?
Ja, das war sehr früh. Also ich habe tatsächlich schon als Teenager eine alte Ausgabe von Robert Schumanns Kinderszenen gehabt mit den Fingersätzen von Clara. Und da ist mir aufgefallen, dass sie sehr, sehr genau mit dem Notentext umgeht. Und diese besondere Demut vor dem Notentext, die hat mich damals schon fasziniert. Und wir haben ja glücklicherweise sehr, sehr viele Dokumente, Originaldokumente aus diesem Künstlerleben. Das heißt, man kann die Tagebücher lesen, man kann die Briefe lesen und habe dann immer weiter mich mit dieser besonderen Künstlerin beschäftigt.
Die hat sie gar nicht mehr losgelassen, kann man sagen, oder?
Das kann man so sagen. Wobei ich selber erstaunt bin im Rückblick jetzt, dass tatsächlich das Jahr 1996, also ihr 100. Todestag, relativ spurlos an der Musikwelt vorbeigegangen ist. Da wurde überhaupt noch nicht so in dem Sinne Jubiläum gefeiert, wie wir das heute machen.
Wird aber auch höchste Zeit.
Ja.
Sie sagen, Sie haben alle Tagebücher gelesen, Briefe zu Hause, also Sie sammeln da auch richtig.
Ja, jetzt sind ja glücklicherweise gerade die Kindertagebücher veröffentlicht worden, die teilweise ja der Vater von Clara in ihrem Namen geschrieben hat. Das ist natürlich psychologisch auch hochinteressant. Ja, wie hat sie sich entwickelt mit einem solchen auch durchaus ehrgeizigen Vater? Das ist natürlich hochspannend, wenn man dann diese Dokumente teilweise aus ihrer und teilweise aus seiner Hand liest.
Mhm. Welche Facetten einer Clara Schumann haben Sie denn entdeckt über Tagebücher, über Briefe, über Aufzeichnungen der Kinder?
Wenn man diese ganzen Zeitdokumente liest, wird eines auf jeden Fall ganz klar. Clara muss eine Person gewesen sein, die, wenn sie einen Raum betreten hat, wirklich die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Sie muss eine unglaublich starke und große Aura gehabt haben als Person.
Ragnar Schirmer, in diesem Clara Schumann-Jahr begeben Sie sich ja tatsächlich auch physisch auf die Spuren von Clara Schumann, nämlich mit Originalkonzertprogrammen und entsprechenden Reisen auch. Erzählen Sie uns ein bisschen darüber.
Das ist hochinteressant. Ich habe vor 3 Jahren das Glück gehabt, dass ich an diese Originalprogrammzettel von Clara Schumann herankommen konnte. Also man muss sich das so vorstellen, Clara hat von jeder Konzertreise die Programmzettel mitgenommen. Und da standen dann die Informationen über den jeweiligen Abend. Manchmal hat sie auch noch eine Nebenbemerkung geschrieben, auf welchem Flügel sie gespielt hat oder wie das Essen war oder ob der Veranstalter nett war oder so. Und anhand dieser Programmzettel kann ich jetzt natürlich genau ihre Originalprogramme nachspielen. Das ist natürlich für mich auch hochspannend. Also zu sehen, was hat sie gespielt, in welcher Konstellation hat sie Werke miteinander verknüpft, was war ihre Botschaft.
Sie spielen das ja auch an den Orten.
Genau, wenn es mir möglich ist und es die Orte noch gibt, dann spiele ich es an den Orten, teilweise sogar auf ähnlichen Flügeln. Also das macht auch was mit mir, ja.
Jetzt haben wir schon einiges über Clara Schumann erfahren. Jetzt wollen wir Clara Schumann auch mal hören. Beziehungsweise wir hören Ragnar Schirmer am Klavier mit einem Ausschnitt aus der Romance Variée Opus 3 von Clara Schumann.
Thank you.
Ein Ausschnitt aus der Romance Variée von Clara Schumann bzw. Clara Wieck, sollten wir sagen, denn Ragnar Schirmer, da war sie noch ganz jung.
Da war sie 12, als sie das komponierte und spielte. Und man weiß, dass sie dieses Stück mit Robert gemeinsam am Klavier improvisiert hat. Er hat dieses kleine C-Dur-Thema von einer Paris-Reise mitgebracht und sie hat, um ihn zu beeindrucken, dann eben diese virtuosen Variationen daraus gespielt und hat darüber komponiert. Und weil sie sich eben mit diesem Thema so intensiv befasst hat und dieses Jugendwerk so zauberhaft ist, hat er dann später immer behauptet, dieses Thema war auch von ihr.
Und wenn ich richtig gehört habe, Ragnar Schirmer, dann haben Sie da gerade an einem alten Konzertflügel gesessen und gespielt.
Genau, das ist ein Blüthner von 1856 gewesen für diese Aufnahme. Ich besitze mittlerweile viele historische Flügel und die Beschäftigung, meine Beschäftigung mit den historischen Flügeln hat tatsächlich hier in Frankfurt mit Clara Schumann begonnen. Ich hatte nämlich das Glück, ein Instrument zu spielen, was in Claras Besitz war. Und dieser Flügel war sehr, sehr besonders, hat mich auch unglaublich bewegt, dieses Gefühl, jetzt auf einem Instrument zu spielen, was Claras Hände selber berührt hat. Und daraufhin hatte mich dann irgendwie dieses Fieber gepackt und ich habe dann angefangen, historische Tasteninstrumente zu sammeln. Mhm. Und mittlerweile besitze ich einen ganzen Fuhrpark und spiele auch wirklich meine Konzerte teilweise auf historischen Flügeln. Manchmal nehme ich dann sogar meine eigenen mit. Ich habe auch mittlerweile einen Wieck-Flügel, also einen Flügel, den Claras Cousin gebaut hat. Der ist mir sogar geschenkt worden. Also ja, hier in Frankfurt hat das angefangen und deswegen war das auch für mich besonders, diese Aufnahme auf einem historischen Blüthner zu machen. Clara hat ja in ihrer Zeit auch Einfluss auf den Klavierbau genommen. Also die Flügel, die wir heute kennen und heute spielen, gehen auch teilweise auf Claras Ideen zurück. Sie hat also auch Briefe an die Klavierbauer geschrieben, wie sie sich das vorstellt, dass es noch brillanter werden könnte und was ihr gefällt, was ihr nicht so gefällt und sowas. Und da kann man schon davon ausgehen, dass sie maßgeblichen Einfluss genommen hat. Insofern ist sie immer noch ein bisschen präsent in jedem Konzert.
Wir haben vorhin drüber gesprochen, Clara hat ganz viele Facetten. Also sie war ein Weltstar, sie war nicht nur Pianistin, sie war Komponistin, sie war auch Herausgeberin der Werke ihres Mannes, sie war Mutter, sie war später lange Witwe, alleinerziehende Mutter auch. Also viele Facetten. Bevor wir aber vielleicht darauf eingehen, würde ich ganz gerne mal so die wesentlichen Stationen von Clara Schumann skizzieren in ihrem Leben. Also geboren ist sie 1819 in Leipzig als Clara Wieck und zwar als Tochter des Klavierprofessors Friedrich Wieck. Und der, das haben Sie vorhin schon erzählt, der hat sie aufgezogen und herangezogen eben auch.
Genau, also ich finde immer, man darf, wenn man Clara und ihre Weiblichkeit auch betrachtet, die Rolle der Mutter nie außer Acht lassen. Also dass eine Frau zu Beginn des 19. Jahrhunderts diesen Schritt wagt und sich tatsächlich trennt und die ganzen Konsequenzen dafür in Kauf nimmt, dass sie nämlich wirklich dann ihre ältesten Kinder verliert, weil die nach sächsischem Gesetz dann eben dem Vater zugesprochen werden mussten. Das hat mit Sicherheit in Clara auch etwas ausgelöst. Zum einen mit Sicherheit eine Verzweiflung, na klar, wenn ein Kind nicht mehr bei seiner Mutter sein kann. Zum anderen aber natürlich auch ein Rollenvorbild einer Frau, die am Ende bereit ist, für ihre Überzeugung eben auch Hindernisse in Kauf zu nehmen. Denn die beiden haben natürlich immer Kontakt gehalten und die Mutter hat sich auch um Clara gekümmert und später auch um ihre Kinder mit und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt komplett aus dem Leben dann verschwunden ist. Aber ich glaube schon, dass man vor allen Dingen, wenn man Claras Stärke, menschliche Stärke betrachtet, das nie außer Acht lassen darf. Sie hat dann, als sie zum Vater kam, zunächst mal auch noch nicht gesprochen. Und ihr Ausdrucksmittel war die Musik. Also sie konnte schon fließend Klavier spielen, bevor sie fließend sprach. Das zeigt ja psychologisch auch eine ganze Menge. Und die Musik ist dann tatsächlich ihr Ausdrucksmittel gewesen und gleichzeitig aber natürlich auch ihre Kommunikation mit ihrem Vater, weil der Vater als Klavierpädagoge natürlich sich auch durch den Erfolg, den Clara hatte, definierte. Das heißt, durch ihr so gutes Klavierspiel bekam sie vom Vater die Anerkennung, die sie sich natürlich auch erhoffte, ja, und die für sie dann diese Liebe bedeutete. Und dass ein Kind, was so aufwächst, sein ganzes Leben lang den Leistungsgedanken nicht vergisst, sondern dass Clara auch im hohen Alter wirklich immer noch in der Lage war, unter Schmerzen hervorragende virtuose Konzerte zu geben, das geht meiner Meinung nach genau darauf zurück. Sie hat sich selber keine Schwäche zugestanden und das ist wahrscheinlich einer der wesentlichen Gründe dafür, warum sie so viel geschafft hat in ihrem Leben.
Das, was Sie gerade beschrieben haben, also so dieses Vorbild auch der Mutter, den Willen durchzusetzen, das hat sich ja dann ganz deutlich bemerkbar gemacht, als Robert Schumann dann in ihr Leben kam. Den hat sie, glaube ich, schon sehr jung kennengelernt, denn Robert Schumann war Schüler ihres Vaters, aber auch doch deutlich älter als Clara, 9 Jahre älter.
Robert Schumann war 9 Jahre älter als Clara und hatte bei ihrem Vater auch Klavierunterricht und lebte auch teilweise im Haus, hatte vermutlich zunächst mal auch ein Techtelmechtel mit einem der Hausmädchen. Also sie fand ihn schön, interessant und natürlich bewunderte sie auch seine musikalische Begabung. Und er hat sich natürlich zunächst mal für ein 9 Jahre jüngeres Mädchen nicht als Frau interessiert, sondern das war für ihn eine ganz begnadete Pianistin, die dann auch schon recht früh auf den großen Podien seine Werke spielte. Das war natürlich eine Win-Win-Situation, würde man es heute nennen. Sie wollte aber diesen Mann. Als Teenagerin war das schon eine Schwärmerei von ihr und es hat sie gekränkt, dass er sich so viel mit anderen Frauen befasst hat. Und als er sich dann ihr zuwandte, da hat dann natürlich der Vater Wieck, der Robert Schumann gut kannte, diese Liaison verbieten wollen. Und da hat Friedrich Wieck aber natürlich das zurückbekommen, was er in Clara ganz früh angelegt hat, nämlich Willensstärke, Disziplin, Durchsetzungsvermögen und einfach eine gewisse Hartnäckigkeit, an dem dran zu bleiben, was man will. Und dann hat sie gesagt, ich will diesen Robert Schumann und wenn mein Vater das nicht will, dann setze ich das jetzt durch, zur Not vor Gericht.
Was sie dann auch getan hat. Mhm. Ja. Robert Schumann und Clara haben geheiratet und dann zunächst in Leipzig gelebt. Aber einige Zeit später kam dann die Anstellung Robert Schumanns dann schon in Düsseldorf. Da waren die ersten Kinder schon geboren und die Familie zog um nach Düsseldorf, wo Robert Schumann städtischer Musikdirektor wurde.
Die Möglichkeit umzuziehen bot für Clara dann auch natürlich die Möglichkeit, gewisse Ansprüche dann auch an die Größe einer Wohnung und auch an die Verteilung von Instrumenten zu stellen. Das hat nicht so ganz so geklappt, wie sie sich das erhofft hatte und es stellte sich auch raus, dass Robert Schumann als Musikdirektor nicht so unbedingt in der besten Position war, die für seinen Charakter und seine Fähigkeiten jetzt passend gewesen wäre. Aber Clara hat auf jeden Fall an diesen Umzug erstmal Hoffnungen geknüpft.
8 Kinder hatte sie dann schließlich schon mit Mitte 30. Und Düsseldorf war auch die Zeit, in der dann plötzlich der junge Brahms auftauchte. Und ein Jahr später ging es dann aber schon mit Robert Schumann ziemlich schnell bergab.
Ja, also nach der Heirat 1840 kann man sagen, war Clara eigentlich dauerschwanger. Also sie hat ja auch Fehlgeburten gehabt, das heißt nicht nur die Schwangerschaften der 8 Kinder, die zur Welt gekommen sind. Und wenn man weiß, dass Robert Schumann den Beischlaf sogar immer in sein Tagebuch notiert hat, dann kann man davon ausgehen, dass also Intimität für Clara eben dann auch entsprechende Konsequenzen bedeutete. Und wir dürfen ja heute auch nicht vergessen, dass eine Frau im 19. Jahrhundert ja auch nicht nur ihre Gesundheit, sondern ihr Leben riskierte mit einer Schwangerschaft. Sie hat Robert Schumann sogar mal gebeten, weil man wusste schon, wie man verhüten kann, dass das doch dann irgendwann mal gut ist mit 4, 5 Kindern. Aber er wollte unbedingt, dass das, was der Herrgott vorgesehen hat, auch das Licht der Welt erblicken soll. Und er ist ja dann in Düsseldorf eben dann so krank geworden. Und als er in der Nervenheilanstalt war, da war Johannes Brahms für Clara eine ganz, ganz wichtige Stütze. Johannes Brahms war schon vorher mit beiden Schumanns sehr, sehr eng befreundet. Er wiederum war ja nun viel jünger als Clara, also für Robert Schumann ein junges, aufstrebendes Talent. Ja, und jetzt war nun Robert krank und Clara hatte in Brahms jemanden, der sich dann auch mit den Kindern beschäftigte und sie bei Reisen begleitete und sowas. Ich glaube, dass diese ganzen Spekulationen, was die nun miteinander hatten oder nicht, gar nicht so wesentlich sind, sondern für mich ist interessant zu lesen, wie stark die einander zugeneigt waren. Also das ist von großem Respekt geprägt, wenn man die Briefe liest und auch von einer starken Zuneigung von Clara, fast ein bisschen mütterlich, von Johannes schon schwärmerisch. Viele Briefe haben sie ja auch auf Claras Wunsch hin vernichtet, aber trotzdem ist uns ja einiges erhalten. Die Tatsache, dass dann, als Robert starb, Clara sich wirklich entschieden hat, Witwe zu sein, auch die Witwentracht zu tragen und sich so gesellschaftlich zu positionieren, die spricht natürlich auch eine deutliche Sprache. Das hat Johannes nicht gepasst, klar, aber für Clara war das ganz konsequent und ich glaube auch, sie hätte keinen Versorger oder sowas dann neu geehelicht, sondern sie hat dann einfach für sich als Lebensaufgabe entschieden, sie möchte durch Konzertieren diese riesige Familie ernähren. Und da hat sie dann ein Modell entwickelt, was nachgerade genial ist. Sie hat ihr Leben hälftig geteilt. Sie hat immer von Oktober bis März konzertiert. In dieser Zeit hat sie die Kinder dann verteilt bei ihrer Mutter, bei ihrem Vater, bei anderen Verwandten und Bekannten oder in Internaten, hat immer darauf geachtet, dass alle eine sehr gute Schulbildung bekommen, auch die Mädchen. Und in den Sommermonaten April bis September war sie dann immer mit der Familie zusammen, hat sich in der Zeit nur um die Kinder gekümmert, hat kein einziges Konzert gegeben, sodass sie dann auch emotional wirklich ganz, ganz stark anwesend war. Und das finde ich ein ganz tolles und großartiges Modell und widerspricht all den Thesen, die sagen, ja, sie war irgendwie so karrieregeil, dass sie da ihre Kinder vernachlässigt hat und eine Rabenmutter gewesen ist. Das stimmt nicht.
Also ich finde ja so beeindruckend, Clara war 36, als Robert Schumann gestorben ist. Da hatte sie 8 Kinder erzogen, beziehungsweise eins war schon gestorben, ja, es waren noch 7. Sie war alleinerziehend und dann hat sie noch 40 weitere Jahre ja dieses Leben bewältigt.
Ja gut, in den letzten Jahren waren die Kinder ja nicht mehr klein.
Oder Großmutter dann, ja.
Ja, stimmt, dann hat sie teilweise sogar die Enkel noch betreut.
Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz die nächsten Stationen beleuchten. Also sie ging dann später nach Baden-Baden und kam dann, das ist für uns in Hessen natürlich besonders interessant, sie kam 1878 nach Frankfurt und wurde erste Klavierlehrerin am Hochschen Konservatorium, das gerade erst gegründet wurde. Und da hat sie dann bis zu ihrem Tod noch gelebt.
Ja, sie muss eine für damalige Verhältnisse extrem gute Anstellung gehabt haben. Man kann das ja dann immer so ein bisschen vergleichen mit den heutigen Salärs von Professoren. Sie hatte auch sehr privilegierte Konditionen. Also sie durfte zu Hause unterrichten, maximal 2 Schüler am Tag. Das war natürlich schon so, dass sie auch dann für das Hochschulkonservatorium ein Aushängeschild, ein Big Name, würde man heute sagen, war. Und sie war eine Professorin sogenannter erster Kategorie. Es gab dann auch die Dozenten zweiter Kategorie. Sie war natürlich dann eine Ikone schon zu der Zeit und hat in Frankfurt natürlich auch dann entsprechend das Leben genossen. Zu dem Zeitpunkt war sie dann auch schon sehr wohlhabend, was man nicht von allen Stationen ihres Lebens behaupten kann.
Tja, das ist ein ganzes Kapitel. Wir reden nachher nochmal weiter darüber. Ich möchte aber gern mal zu Ihrem ersten Musikwunsch kommen. Der ist auch von Clara Schumann. Und da hören wir Sie wieder, diesmal mit 2 Kollegen, nämlich im Klaviertrio in G-Moll Opus 17. Und daraus haben Sie das Andante ausgewählt. Das gefällt Ihnen besonders gut?
Ja, also ich liebe dieses Klaviertrio natürlich sehr, weil es ist das größte Werk von Clara. Und in den Konzerten, die sie damals selber gab, spielte sie ja fast nie nur solo, sondern immer mit berühmten Partnern ihrer Zeit. Und ganz besonders sieht man dann in den Programmabläufen immer die Geige und das Cello. Und deswegen ist ihr Trio im Grunde genommen wie so ein Konzentrat ihres Musizierens.
Das Andante aus dem Klaviertrio in G-Moll, Opus 17 von Clara Schumann. Wir hörten Jason Keramides Violina, Benedikt Klöckner Violoncello und Ragnar Schirmer am Klavier. Ragnar Schirmer ist heute mein Gast im Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Frau Schirmer, komponieren, das gehörte sich damals eigentlich gar nicht für eine Frau.
Jein. Also damals war natürlich das Komponieren und das Musizieren nicht so stark voneinander getrennt, wie wir das heute kennen. Also wer interpretierte, komponierte auch, und es wurde auch durchaus sehr viel mehr improvisiert in der Klassik, als wir das heute tun. Und es ist sehr.
Aber das meiste Komponieren, das war doch eher, jetzt nicht im Falle von Clara Schumann, aber bei vielen anderen Frauen wurde es so für den Hausgebrauch abgetan.
Das hatte aber, glaube ich, eher mit dem Verleger zu tun. Also, dass man als Frau nicht so die Möglichkeit hatte, sich dann auch wirklich als Komponistin zu profilieren. Und insofern haben das dann die Frauen den Männern überlassen. Also Fanny Mendelssohn hat einiges komponiert, was dann unter dem Namen ihres Bruders rauskam. Das weiß man, weil es einfach lukrativer war. Um jetzt aber auf Clara zurückzukommen, ich finde es sehr schade, dass sie relativ wenig Zeit gehabt hat, als Komponistin auch zu reifen und zu wachsen. Denn begabt war sie, wie wir gerade gehört haben, allemal und hat auch wirklich ganz berückende und bezaubernde harmonische Wendungen, die man so beispielsweise bei Robert gar nicht findet. Gerade bei diesem Trio gibt es diese Geschichte. Sie komponierte dieses Trio 1846 und schenkte es Robert zum Hochzeitstag. Zu dem Zeitpunkt hatte Robert noch gar kein Klaviertrio geschrieben. Also es war ein Genre, was in seinem kompositorischen Schaffen bisher nicht vorgekommen war. Und statt dass er das gutiert und auch entsprechend hochhält und vielleicht sogar ein bisschen in den Medien, die er ja damals schon hatte, seine Zeitschrift und so weiter, publik macht, antwortet er auf dieses Klaviertrio, indem er selber dann kurz danach eins schreibt. Und im Verhältnis zu diesem Klaviertrio von ihm, der als Komponist natürlich viel, viel mehr Erfahrung hatte, schämte sie sich dann und fand dann ihr Klaviertrio dann doch etwas zu weibisch und zu weichlich und nicht gut genug. Das heißt, da war zwischen den beiden auch ein Konkurrenzkampf, was das Komponieren anging. Und das hat Clara natürlich immer wieder dazu gebracht, sich zurückzunehmen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie ging denn Robert Schumann damit um, dass er ja an der Seite einer so berühmten Frau lebte?
Also die Tatsache, dass sie so eine berühmte Pianistin war, kam ihm ja zugute. Sie spielte ja in so gut wie jedem Konzert mindestens ein größeres Werk von ihm. Das heißt, sie trug maßgeblich dazu bei, dass er als Komponist bekannt wurde. Und sie probierte auch aus. Also sie hat auch durch ihr Tun, durch ihr Aufführen natürlich auch immer wieder ausgelotet, was kommt beim Publikum an. Und das war für ihn natürlich essentiell und wesentlich, zu Lebzeiten sozusagen schon sich dem Publikum präsentieren und auch die Reflexion dann sofort erfahren zu können. Sie profitierte natürlich auch von seiner Bekanntheit als Komponist. Also diese ganze Konstellation, auch schon diese Eheschließung gegen den Willen des Vaters, das ging ja durch alle Medien, die waren ja Popstars. Ja, die haben schon voneinander profitiert, das steht völlig außer Frage.
Und in jungen Jahren war es aber vor allem Clara, die das Geld verdient hat.
Clara hat natürlich mit Komponieren kein Geld verdient, sondern mit Auftreten. Und Konzerte waren damals unterschiedlich lukrativ. Sie hat natürlich durch ihren Vater auch gelernt, was es heißt, unternehmerisch zu denken. Sie hat zum Beispiel eine Konzertreise dann nach Frankreich 1839 komplett selber organisiert, bis hin zum Kartenabreißen. Ja. Und da wusste sie schon, was das heißt, Geld verdienen zu müssen und wie man dann auch verhandelt und wie man sich in der Gesellschaft bewegt und bei Galas präsentiert und mit wem man wie sprechen muss, damit dann das nächste größere Konzert folgt und so. Also sie war da eine absolute Karrierefrau und das hat sie auch richtig gut gemacht.
Ich würde gerne noch mal so ein bisschen fantasieren. Also mich interessiert so diese Zeit, die Stimmung. Wie war das damals? Also wir haben über Fanny Hensel gesprochen, die in einer ganz anderen Position war als Clara Schumann. Ich denke da jetzt auch zum Beispiel an Frauen wie Georges Sand an Chopins Seite. Das war die erste Frau, die Hosen trug, kann man sagen. Clara lebte oder war mit unkonventionellen Lebensverhältnissen aufgewachsen. Was war das für eine Zeit für Frauen? Was glauben Sie?
Ich glaube, Clara hat sich in allererster Linie als Künstlerin verstanden und damit sich selber gemessen an ihrer Leistung und wollte sich auch so messen lassen. Wenn sie zum Beispiel über die Interpretationen von Kollegen schreibt, dann geht es immer darum, ist die Musik das, was am Ende beim Publikum etwas auslöst. Und da hat sie nach meiner Kenntnis niemals großartig gefragt, ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Sich selber natürlich immer wieder auch einordnen zu müssen in dieser Künstlerwelt, das ging natürlich nicht ohne das Frau sein. Und dann schreibt sie auch manchmal, was ist jetzt eigentlich weibisch und was ist nicht weibisch und ich bin ein Frauenzimmer und so. Das bleibt ja nicht aus. Aber Fanny Mendelssohn, später Hensel, hat natürlich an der Seite eines sehr wohlhabenden Mannes einen ganz anderen Lebensentwurf gehabt. Sie konnte komponieren, wenn sie das mochte, musste aber nicht. Sie konnte konzertieren, wenn sie das wollte, musste aber nicht. Sie konnte auch tagelang im Garten flanieren und das Leben genießen. Bei Clara bedeutete Musizieren eben auch arbeiten, Geld verdienen.
Ragnar Schirmer, die nächste Musik, die führt uns mal direkt ins Hause Schumann. Und zwar mit Robert Schumanns Kinderszenen. Daraus haben sie sich gewünscht die Titel Glück ist genug und Träumerei. Und die hören wir jetzt mit Ragnar Schirmer am Klavier. Musik aus glücklichen Zeiten, das waren die Kinderszenen, Opus 15 von Robert Schumann. Wir hörten daraus Glück ist genug und die Träumerei. Gewünscht hat sich das mein Studiogast, die Pianistin Ragnar Schirmer.
Die Kinderszenen sind ja keine Szenen für Kinder, sondern über Kinder. Und interessant ist, dass Clara diese Kinderszenen immer wieder aufs Programm gesetzt hat. Also in England, wo sie große Erfolge hatte. Also sie müssen ihr sehr am Herzen gelegen haben.
Wen wundert's?
Ja.
Ja. Und warum England?
In England war sie vor allen Dingen kommerziell extrem erfolgreich. Da bekam sie für ein Konzert teilweise das Dreifache dessen, was sie für ein Konzert in Deutschland bekam. Und außerdem hat sie in England ein sehr, sehr interessiertes Publikum vorgefunden. Und da konnte sie auch ganz komplizierte Programme spielen, hat sich auch ausprobiert mit neuen Konzertformen, zum Beispiel dem reinen Klavierabend, der früher im 19. Jahrhundert gar nicht üblich war. Ohne
ich glaube, das
hatte
bis dahin
spielen.
Nur Franz Liszt.
Genau, da war sie die Einzige, die das außer Franz Liszt tat.
Ich habe jetzt entdeckt in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass Clara Schumann auch durch Präludieren, durch Fantasieren die verschiedenen Teile ihrer Konzerte miteinander verbunden hat.
Ja, man kann das bei einigen Konzerten erkennen daran, dass dann eine Klammer um gewisse Programmpunkte gemacht ist. Das bedeutete, sie wollte zwischen den Werken keinen Applaus. Und wir dürfen auch nicht vergessen, im 19. Jahrhundert war das Publikum natürlich auch ganz anders, als wir das heute kennen. Also da wurde auch applaudiert in die Werke hinein. Da haben die Leute gejohlt, da haben die dann applaudiert, wie heute im Jazzkonzert nach einem gelungenen Solo oder sowas. Und ehe man dann wieder zum Stück kam, ja, es wieder ruhig war, war eine Weile vergangen. Und da sie das nicht wollte an einigen Stellen, hat sie dann eben dafür sorgen müssen, dass es weitergeht und dass keiner klatscht. Und deswegen hat sie dann improvisiert.
Mhm, sehr schön. Sollte man wieder einführen. Sie machen das übrigens auch in Ihren Konzerten.
Ich mache das ja, dass das Publikum reinklatscht, habe ich noch nicht hingekriegt, aber da arbeiten wir dran.
Ragnar Schirmer, Clara Schumann, die hat sich nicht nur durch Konzertieren, sondern eben dann auch durch Unterrichten ihr Geld verdient. Clara als Lehrerin. Damit sind wir zum großen Teil jetzt auch in Frankfurt gelandet. 1878 kam sie an das Hochsche Konservatorium und war dort erste Klavierlehrerin. Wir haben es vorhin gesagt, war sie eine strenge Lehrerin?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie hat nicht verstanden, wenn von Schülern nicht so eine starke Kraft ausging. Also sie hat natürlich schon auch mit ihren vielen Kindern sich als Pädagogin ausleben müssen. Auch den Kindern hat sie ja musikalischen Unterricht gegeben. Und dann weiß man, dass dann teilweise für besonders gelungene Passagen wurde dann auch mal Süßigkeiten aufs Klavier verteilt und
sollte
so.
Sollte man wieder einführen.
Also da war sie schon herzig und herzlich, aber sie forderte sicherlich auch und das ist ja auch anhand ihrer Biografie vollkommen nachvollziehbar. Ich glaube allerdings, dass sie ein großes Sendungsbewusstsein und Bedürfnis hatte, da sie aber auf der anderen Seite bis ins hohe Alter auch wirklich selbst konzertierte, war sie natürlich auch immer in einer Konkurrenzsituation und sie wollte dann schon auch diejenige sein, die dann den großen Namen hat.
Hm. Viele Schüler kamen übrigens auch aus England angereist, aus den USA, aus Italien und die durften alle zu ihr nach Hause kommen, nach Frankfurt. Die hatten dann Unterricht in der Müliusstraße Nummer 32 im Westend. Das Haus steht auch heute noch. Und Clara Schumann hatte sich auch zwei Assistentinnen herangezogen.
Ja, die beiden Töchter lebten bei ihr, Marie und Eugenie. Die waren natürlich aufgewachsen mit all den Tonleitern und Fingerübungen, die ihre Mutter tagtäglich machte und hatten die selber auch als kleine Kinder schon ausprobiert. Gerade Marie verstand sich auch wirklich als Verwalterin des Erbes ihrer Mutter und da spielten natürlich auch all die pädagogischen Ansätze hinein. Sie hat das sicherlich sehr gut gemacht, ihre Mutter da entsprechend zu vertreten. Also wir müssen uns immer wieder klar machen, Clara war zu dem Zeitpunkt eben wirklich eine Instanz, eine Berühmtheit.
Und die da Schumann
kam
das,
man,
ne?
Da kam man hin und hatte eben eine Unterrichtsstunde bei der Schumann, genau.
Ja, und sie ist ja auch unglaublich alt geworden, muss man sagen. Das heißt, die Instanz, die bestand über Jahrzehnte.
Ja. Und ihr letztes dokumentiertes Konzert hat sie auch in Frankfurt gegeben, am 12. März 1991.
Und das Kulturleben der Stadt Frankfurt hat sie mit Sicherheit in dieser langen Zeit auch einschneidend mitgeprägt.
Ja, sie hat ja dann bis zu ihrem Tode in Frankfurt gelebt, hat sich dann aber zu ihrem Mann nach Bonn legen lassen.
Ja, und damit haben wir Clara Schumann umfassend kennengelernt in dieser Sendung. Haben Sie eigentlich auch eine unbekannte Seite an Clara Schumann entdeckt?
Immer wieder jetzt. Also die Beschäftigung mit Clara hört für mich ja noch lange nicht auf. Im Gegenteil, durch diese Programme, die ich nachzuspielen versuche, erschließt sich mir so viel Interessantes, über das ich auch unbedingt noch weiter forschen möchte. Also was mich im Moment am meisten fasziniert und auch interessiert, ist tatsächlich die Art und Weise, wie sie Programme zusammenbaut. Diese architektonischen, strukturellen Aspekte, vor allen Dingen eben in der Korrespondenz mit dem Publikum. Also was funktioniert wie? Was passiert mit einem Werk, wenn ich es vor oder nach ein anderes bedeutendes Werk platziere? Und was macht das mit dem Publikum? Und wie funktioniert so ein ganzer Abend? Da bin ich noch am Forschen und hoffentlich noch über viele Jahre immer wieder Neues entdecken.
Die Pianistin Ragnar Schirmer. In diesem Clara Schumann-Jahr ist sie nicht nur deutschlandweit übrigens unterwegs mit Konzerten über und rund um Clara Schumann. Eins der nächsten Konzerte kann ich gleich nennen, und zwar am 24. November in Eschborn. Und da geht es um Clara Schumann in Frankfurt. Nochmal, Clara Schumann in Frankfurt mit Ragnar Schirmer am Klavier. Am 24. November in der Stadthalle Eschborn. Beginn ist um 19 Uhr. Ja, das war der Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Ragnar Schirmer, vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke auch.
Wir haben viele Facetten von Clara Schumann kennengelernt. Wir kommen noch zu ihrer letzten Musik, zu ihrem letzten Musikwunsch. Und der hat so wirklich überhaupt nichts mit Clara Schumann zu tun, sondern vielmehr mit Ihnen. Zwei Titel haben Sie mir aufgeschrieben. Jetzt haben Sie die Qual der Wahl. Entweder Queen, You're My Best Friend, oder Judi Dench, Send in the Clowns.
Dann würde ich mich für Judi Dench entscheiden, und zwar ist dieses Send in the Clowns in meinem Leben immer wieder in einigen Momenten interessant gewesen für mich. Und das verbindet mich dann hoffentlich auch wiederum mit Clara. Man hat ja im Leben immer so Momente, wo man denkt, wie soll ich damit fertig werden? Und die Art und Weise, wie Judi Dench dann einfach sagt, jetzt schick doch mal endlich die Clowns rein, das finde ich immer wieder sehr berührend. Und das hat mir in schwierigen Momenten meines Lebens immer viel Kraft gegeben, dieses Lied.
Ragnar Schirmer, vielen Dank fürs Kommen. Das war der Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Und am Mikrofon sagt Tschüss, Adelheid Kleine. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clouds. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.